In den letzten 2 bis 3 Jahren hat sich ja sehr viel verändert, gerade was die Beziehungen zwischen Kuba und den USA betrifft. Also mit Barack Obama war ja erstmalig ein Präsident der Vereinigten Staaten wieder in Kuba zu Besuch. Seit sehr vielen Jahren, ich glaube seit dem Jahr 1928. Und im Vorfeld gab es auch schon Erleichterungen bezüglich des Handelsembargos der Vereinigten Staaten gegenüber Kuba. Und es wurde von vielen Seiten relativ positiv gesehen. Und umso spannender ist es jetzt, wird es jetzt natürlich, weil es seit letzten Freitag einen neuen Präsidenten gibt, Donald Trump. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie es weitergeht mit den Beziehungen zwischen den USA und Kuba. Und du warst jetzt gerade im letzten Jahr in Kuba, mehrere Monate sogar, glaube ich. Vielleicht kannst du jetzt erstmal so ein bisschen schildern, dein persönlicher Eindruck. Du hast dich mit Sicherheit auch mit den KubanerInnen selbst unterhalten. Was sagen die denn dann zu? Was wünschen die sich für die Zukunft und wie sehen die die Entwicklung zwischen, also diese Annäherung zwischen den USA und ihrer Heimat?
Also, wo soll ich anfangen? Fang bei Trump mal. Ich war gerade zu der Zeit auch in Kuba, als er gewählt worden ist. Also als klar war, dass er der Präsident wird. Und es war doch für viele, sehr viele, für die große Mehrheit ein Schock. Einmal hat da niemand mit gerechnet. Das war hier ja wohl genau das Gleiche. Und dann war es so, dass die meisten nichts Gutes von ihm erwarten, aufgrund der Aussagen, die er vorher gemacht hat. Wobei die sehr widersprüchlich sind. Und wir also genauso wie in anderen Bereichen auch nicht wissen, wie seine Regierung, seine Politik aussehen wird, auch nicht in Bezug auf Kuba. Er hatte mal im September 2015 gesagt, dass er die Politik Obamas unterstützen würde und 50 Jahre Blockade wären genug. Aber im Wahlkampf dann 2016 in Miami vor den Antikubanern dort, hat er gesagt, dass er den Prozess wieder rückgängig machen will. Also das lässt nichts Gutes erahnen. Und auch sein zukünftiger Außenminister hat jetzt in der Anhörung im Senat gesagt, dass also das, was bis jetzt da gelaufen ist, eigentlich nur zum Vorteil der kubanischen Regierung gewesen ist und nicht zum Vorteil der USA und auch nicht zum Vorteil des kubanischen Volkes. Sie trennen da ja ganz genau zwischen kubanischer Regierung und kubanischem Volk. Also das sind keine guten Signale, die er da von sich gibt. Auch nicht, dass diese Behörde beim Finanzministerium, die über die Blockadebestimmung wacht und Strafen ja auch verhängt, wenn sie meint, dass jemand gegen diese Bestimmung verstoßen hat. Dort hat er einen neuen Leiter hingesetzt, der ein Befürworter der Blockade ist. Also wir müssen abwarten. Das sind keine guten Signale, aber nichts Genaueres wissen wir. Und von daher ist es so, dass erstmal die Kubaner sich offiziell zurückhalten, was dies also Prognosen oder sowas anbelangt. Aber was sie gemacht haben, noch die letzten praktisch 2 Wochen der Obama-Regierung, sie haben sehr ein bisschen Druck gemacht, dass die Ergebnisse, die es in den bilateralen Kommissionen gegeben hat, wo es sehr viele gab, über verschiedene Themen, dass dort, wo schon Fortschritte erzielt worden sind und wo Übereinkünfte schon bestanden, dass das unter Dach und Fach noch schnell gebracht wird, also und noch unter der Obama-Regierung. So wurden jetzt noch einige Vereinbarungen abgeschlossen. Und die Kubaner hatten definitiv Angst, dass der Prozess jetzt unter Trump schwieriger wird, wenn nicht sogar unmöglich, und wollten das von daher noch festzurren. Also das zeigt ein bisschen auch, dass sie nichts Gutes erwarten.
Genau, da gab es ja jetzt auch in den letzten Amtswochen Obamas, hat Obama ja die bisherige Migrationspolitik gegenüber Kuba auch gekippt. Also
Das ist zum
diese,
Beispiel ein Fall davon,
genau,
ja.
Wet Food, Dry Food ist so ein Stichwort. Ja, was kann man dazu sagen noch? Oder was kann man da diesbezüglich von Trump erwarten?
Ja, also ich glaube, in dieser Richtung wahrscheinlich nichts, weil er ja sehr stark gegen Immigranten eingestellt ist insgesamt. Er will ja die Mauer in
Genau.
Mexiko bauen und sowas. Und insofern denke ich, dass in der Richtung, also in diesem Punkt, da wahrscheinlich keine Änderung erfolgen wird. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass dieses Cuban Adjustment Act, also dieses Gesetz, was 66 verabschiedet worden ist und was den Kubanern Vorzüge gibt, wenn sie in die USA kommen. Zum Beispiel, dass sie ein Jahr umsonst einen Englischkurs bekommen, dass sie Recht haben auf Arbeit, Geld bekommen für Essen und dass sie nach einem Jahr und einem Tag auch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die USA bekommen und das Anrecht auf die US-Staatsbürgerschaft. Da gibt es sogar Spekulationen, dass dieses Gesetz unter Trump auch wegfällt. Weil es haben sich schon auch von den ganz Rechten aus Miami haben sich schon welche geäußert, die sagten, also unter den Voraussetzungen jetzt, wo viele Kubaner, die in den USA leben, nach Kuba fahren, viel Geld mitnehmen, in Kuba viel Geld ausgeben, wieder zurück in die USA und so eine richtige Reisetätigkeit begonnen hat, sagen sie, das ist ja schwachsinnig, wir bringen Geld nach Kuba, unterstützen damit die kubanische Wirtschaft. Und das eigentliche Ziel, was dieses Gesetz mal hatte, das war ja ein politisches Ziel, einmal eine Immigration aus Kuba rauszubringen und dann eben die Kubaner damit auch zu schwächen. Das wird mit diesem Gesetz nicht mehr erreicht. Und von daher kann es sein, dass das sogar fallen wird, eventuell.
Mhm. Letzten November gab es ja auch ein weiteres wichtiges Ereignis in Kuba letztendlich. Ich glaube, war November, der Tod von Fidel Castro. Der zwar nicht mehr regiert hat, aber er ist ja schon auch wirklich eine politische Ikone gewesen in Kuba. Ja, kann man jetzt sagen, dass mit seinem Tod auch so eine politische Ära zu Ende geht?
Also politische Ära würde ich das nicht nennen, weil die Politik, also Fidel hat ja schon seit über 10 Jahren kein Amt mehr gehabt und die Politik ist ja mit seinem Bruder so weitergeführt worden. Und das wird jetzt auch weiter so passieren. Es ist in dem Sinne eine Ära zu Ende gegangen, weil er physisch nicht mehr lebt, das ist klar. Die Kubaner haben ja jetzt alle gesagt, also es ist sein physischer Tod, aber er lebt noch weiter mit seinen Ideen, mit seinen Gedanken, mit der Revolution und in ihren Herzen. Also insofern würde ich sagen, ist die Ära nicht zu Ende gegangen, aber es ist natürlich schon jetzt was anderes, wo er tot ist, in dem Sinne, dass er nicht mehr da ist. Und er hatte sich ja bis zum Schluss auch ab und zu nochmal geäußert. Zwar wenig jetzt auch schon, aber das ist schon jetzt natürlich ein Unterschied. Aber politisch gesehen, denke ich, wird sich deswegen jetzt nichts ändern.
Es gab ja in den letzten Jahren auch einige Veränderungen. Also die kubanische Wirtschaft ist ja an sich eine Planwirtschaft, aber mittlerweile gibt es anscheinend auch einige Ausnahmeregelungen, die vor allem selbstständigen und kleineren Unternehmen zugutekommen sollen. Kannst du dazu was sagen und denkst du, dass solche kleinteiligen Maßnahmen ausreichen, um die Wirtschaftslage zu verbessern oder ja, welche Tendenzen es dazu gibt?
Also erstmal, die kubanische Wirtschaft ist immer noch eine Planwirtschaft. Ja. Es gibt jetzt, also letzten Jahr hat ja ein Parteitag wieder stattgefunden und dort wurden sogar Pläne entwickelt bis zum Jahr 2030. Also davon mal ganz abgesehen. Aber es ist wahr, dass sich Änderungen in der Wirtschaft ergeben haben. Und zwar schon vor ein paar Jahren, im Parteitag im April 2011, wurden sogenannte Leitlinien verabschiedet, die unter anderem auch vorsahen, dass es einen größeren privaten Sektor, nicht staatlichen Sektor gibt. Also nicht nur privat, sondern nicht staatlich. Da wird nochmal unterschieden. Und das betraf dann vor allen Dingen erstmal auch Kooperativen. Es war allerdings auch so, das ist hier oftmals nicht so dargestellt worden, dass es schon vorher auch in Kuba private Arbeit gab. Also es gab schon vorher Friseure und Handwerker und so weiter, die privat gearbeitet hatten. Aber jetzt wurden mit diesen Leitlinien über 200 Berufe freigegeben für Selbstständigkeit. Und da waren die ersten Kooperativen vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Und dann kamen aber auch in anderen Dienstleistungsbereichen viele, aber auch im Bauwesen. Und also es gibt jetzt mittlerweile viel Kooperative. Und es sind seit 2011 bis September letzten Jahres ungefähr knapp über 500.000 Menschen im nichtstaatlichen Sektor tätig. Das sind aber von ungefähr 5 Millionen, die insgesamt in der Wirtschaft tätig sind, ist das also nicht sehr viel. Aber was die Frage anbelangt, ob das jetzt wirtschaftlich bedeutsam ist, das würde ich eher nicht so sehen. Es ist insofern, und das war ja auch die Idee vor allen Dingen damals, als die Leitlinien verabschiedet worden sind, man hatte eingeschätzt, dass ungefähr 1 Million Menschen, die im staatlichen Bereich, aber in Verwaltung oder staatlichen Betrieben arbeiten, nicht produktiv sind, keine Leistung bringen. Und das hat dem Staat natürlich unheimlich viel Geld gekostet und den Staatshaushalt belastet. Und mit dieser selbstständigen Arbeit wollte man eben dort auch den Staatshaushalt entlasten, indem eben, es waren sogar vorgesehen, dass 1 Million in den privaten Bereich gehen sollten, aber das haben sie schnell eingesehen, dass das nicht möglich ist, das war einfach zu viel, das war nicht leistbar und es sollte ja keiner arbeitslos werden, es sollten ja keine aus den Betrieben entlassen werden und dann auf der Straße stehen, sondern es war ja schon so vorgesehen, dass dann auch für die eine Alternative dann da sein wird, berufsmäßig. Also, worauf die Kubaner jetzt setzen, und gerade im letzten Jahr da auch nochmal darauf hingewiesen, und Raúl hat vor allen Dingen auch in dem Nationalparlament, was Ende letzten Jahres getagt hat, das auch nochmal sehr deutlich gesagt, sie brauchen für ihre wirtschaftliche Entwicklung, brauchen sie ausländische Investitionen. Das ist absolut notwendig. Sie sprechen davon, dass sie ungefähr 2 bis 3 Milliarden Dollar jährlich brauchen, um ihr selbstgestecktes Ziel so von ungefähr 5% Wachstum jährlich, was sie meinen, was sie brauchen, um aus der Wirtschaftskrise rauszukommen, also um das zu schaffen. Und das ist die große Aufgabe, vor der sie jetzt stehen. Und das kann, also diese Summen kann ein Privatsektor nicht leisten.
Ja, was muss da jetzt getan werden, dass das irgendwie solche Ziele erreicht werden können?
Also sie haben vor 2,5 Jahren ein neues Investitionsgesetz erlassen, um eben ausländisches Kapital nach Kuba zu holen, attraktiver zu machen. Sie haben Steuern runtergesetzt und teilweise sogar die ersten 8 Jahre steuerfrei. Sie haben eine Sonderwirtschaftszone errichtet in Mariel, wo der neue große Hafen ist, und haben also attraktivere Bedingungen geschaffen. Das Problem ist nur, warum bis jetzt nicht so viele Investitionen gekommen sind, das ist die Blockade, die besteht nach wie vor. Genau. Und die besteht gerade auch im wirtschaftlichen Bereich in dem Sinne, wo es um Kredite geht, wo es um Geldtransaktionen geht. Weil nach wie vor ist es den Kubanern untersagt, mit Dollars zu transferieren finanziell. Und nach wie vor gibt es Strafen, der exterritoriale Charakter der Blockade, der damals ja mit dem Helms-Burton-Gesetz festgeschrieben worden ist, der also besagt, dass Drittländer mit Strafe versehen werden können, wenn sie mit Kuba Handel treiben. Der besteht nach wie vor und der ist unter Obama nochmal sogar ausgeweitet worden. In der Zeit seiner Präsidentschaft sind über 14 Milliarden Dollar Strafen vergeben worden. Und also das hindert natürlich viele noch daran, nach Kuba zu gehen, weil sie Angst haben. Aber das ist das erklärte Ziel jetzt der Kubaner, dass sie, und das müssen sie machen, und da sind sie jetzt verstärkt dran. Wir hoffen, dass es gelingt. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber das ist eigentlich hier jetzt die große Aufgabe, vor der sie stehen.
Und es ist ja auch natürlich ein Stück weit abhängig von der neuen Politik Trumps oder von der Politik des neuen Präsidenten.
Ja, und, ja. Wobei man sagen muss, also diese Frage, dieser exterritoriale Charakter und überhaupt die meisten Bestimmungen der Blockade, die sind in Gesetzen festgeschrieben, die sowieso nur vom Kongress geändert werden können. Okay. Also da konnte, bei vielen Sachen konnte Obama nichts machen. Er hätte viel mehr machen können durch Präsidialverfügung, als er gemacht hat. Aber an diese Schwergewichte, sage ich mal, der Bestimmung, da kann das kann nur vom Kongress geändert werden. Und da ist es erstmal egal, ob Trump oder Obama, und wie der Kongress im Moment zusammengesetzt ist, wissen wir mehrheitlich von Republikanern und mehrheitlich noch von Leuten, die also Befürworter der Blockade sind.
Okay. Gut, dann werden wir das jetzt dabei belassen, weil heute Abend gibt es ja noch einen Vortrag und mit Sicherheit wird es da auch zum Thema gemacht. Kann man dazu noch was sagen? Welche Schwerpunkte sind zu erwarten für den heutigen Vortrag?
Ja, es sind eigentlich nur 2 Schwerpunkte, aber es sind eben richtige Schwerpunkte. Das ist einmal das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, eben die Beziehung zwischen USA und Kuba, und dann eben das, was die Kubaner nennen, die Aktualisierung des Sozialismus, also die Entwicklung, die ja mit dem Parteitag April 2011 praktisch begonnen ist.